Also es ist natürlich für uns einmal total wichtig, dieses Erleben. Wir sprechen über Produkte, die du im Idealfall ganz lange zu Hause hast. Da ist es natürlich insofern wichtig, das vielleicht auch mal anfassen zu können. Dieses sehr persönliche, echte spielt eine große Rolle. Die Marke wirklich zu erleben. Wie riecht es denn in so einem Store? Wie sitzt es sich auf so einem Sofa? Und wie fasst es sich an? Was gehört alles dazu, zu dieser Welt West Wing?
Willkommen bei Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Ich bin Katharina De Silva und hier sprechen wir über Design, Architektur und Markenführung. Mein heutiger Gast, Lydia Kind, Chief Marketing Officer von West Wing. Lydia hat ihre Karriere in der Mode gestartet und diese Erfahrung bringt sie heute mit, wenn es darum geht, eine Lifestyle-Marke über alle Kanäle hinweg zu orchestrieren. Wir sprechen gleich darüber, wie man eine Brand führt, die früher rein digital gewesen ist und was sich verändert, wenn plötzlich echte Stores und echte Begegnungen dazukommen. Lydia, ich freue mich total, dass es geklappt hat. Wir haben ja ein paar Anläufe im Vorfeld gebraucht, mussten irgendwie ein-, zweimal verschieben. Und ja, man hört es mir ein bisschen an, ich bin leider auch total erkältet. Aber ich wollte das Gespräch unbedingt führen heute mit dir, nicht nochmal verschieben. Ich freue mich nämlich total, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Katharina. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat.
Schön. Ja, Lydia, du kommst ja ursprünglich aus der Mode und hast dort über 20 Jahre Markenerfahrung gesammelt. Bei Diesel bist du gewesen, dann 7 Jahre bei Zalando, zuletzt als Global Creative Director. 2023 bist du zu West Wing gewechselt und erst als Vice President Brand and Creative und seit letztem Jahr September bist du CMO. Jetzt sind Mode und Interior ja doch so ein bisschen unterschiedliche Welten. Was hat dich denn am meisten überrascht, beziehungsweise was konntest du aus der Mode mitnehmen und was war für dich vielleicht komplett neu?
Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass Interior wesentlich emotionaler sogar ist als Fashion noch. Wenn ich mir ein Kleid kaufe oder irgendein Trendpiece, dann mache ich das vielleicht für einen Abend oder für eine Saison oder für einen speziellen Anlass. Aber ein Sofa zum Beispiel ist ja etwas, das begleitet mich vielleicht 10 Jahre, vielleicht über mehrere Generationen und auf diesem Sofa werden Kinder geboren, werden Geschichten vorgelesen, passieren viele tolle Sachen. Mhm. Das heißt, diese Emotionalität und diese Welt, die man auch schafft und erschafft mit Interior, ist etwas, was mich unheimlich gereizt hat und was auch in der Art, wie wir kommunizieren, einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt oder viel tiefere Möglichkeiten gibt als in der Fashion. Weil man eben nicht nur Möbel verkauft, sondern eben ganze Momente erschaffen kann und Teil von etwas sein kann, was viel größer ist.
Okay, du hast gesagt, das verändert die Art und Weise, wie man auch die Marke erzählt. Vielleicht kannst du ein Beispiel geben?
Also wie gesagt, ich finde, dass wir nicht nur Möbel verkaufen oder bestimmte Trends setzen oder wie ein Katalog sind, aus dem man sich etwas aussuchen kann, sondern wir als Designmarke, nicht nur als Retailer, die Verantwortung haben, unsere Kunden ein bisschen an die Hand zu nehmen und entsprechend ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Zuhause so zu gestalten, wie es zu ihnen passt. Mhm. Ne? Also wenn du als Beispiel nehmen willst in der Fashion, gibt es bestimmte Trends, kulturell oder eben aus der Mode kommend, die kommuniziert werden sollen. Während du bei Home and Living und bei Möbeln eben viel, viel mehr die Möglichkeit hast oder die Verantwortung auch hast, die Kundinnen an die Hand zu nehmen und ihre eigene Persönlichkeit finden zu lassen durch deine Produkte.
Euer neues Sofa Wolke, das beschreibt ihr in der Kampagne als die It-Bag für dein Zuhause. Das fand ich spannend. Das ist ja eine klassische Fashion-Referenz. Was war denn die Idee dahinter?
Ja, da haben wir uns tatsächlich so ein bisschen an der Modewelt orientiert und haben gesagt, wir wollen so ein bisschen die Begehrlichkeit und Emotionalität, die in der Modewelt herrscht, wenn es um solche It-Bag geht. Da geht es ja um mehr als um ein Produkt, da geht es mehr um eine Haltung, ne? Wenn ich eine bestimmte Tasche habe, gehöre ich zu einer gewissen Gruppe dazu, Identität und eben auch diesen Wunsch, zu dieser Gruppe dazu zu gehören. Und das haben wir uns einfach genommen als Tool, um es für zu Hause zu übersetzen. Weil wie gesagt, ne, also eine Tasche kann preislich da liegen, wo ein Sofa liegt, aber es ist eben etwas, was eventuell viel, viel länger bei dir zu Hause auch einen Raum hat. Und dementsprechend fanden wir das ganz interessant, diese Verbindung.
Sieht auf den Bildern tatsächlich so aus, als gibt es dieses Sofa auch im Handtauschenformat. Habt ihr das auch produzieren lassen tatsächlich?
Ja. Echt? Ja, ja. Wir haben es tatsächlich produzieren lassen. Auch relativ aufwendig. Also wir haben da mit einem mit jemandem aus Mailand zusammengearbeitet, der auch Taschen für Balenciaga macht. Und der hat uns diese Taschenprototyp herstellen lassen. Einmal für die Produktion, also für das eigentliche Shooting. Aber am Ende auch tatsächlich haben wir das auch als Product Placement benutzt, um sozusagen auch so diese Brücke zu schlagen zwischen der Tasche und dem eigentlichen Produkt.
Ja, spannend. Lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn du die Marke West Wing heute beschreiben müsstest, wofür steht sie und für wen eigentlich?
Also West Wing, ich glaube, wir entwickeln uns vom Händler zu einer Designmarke. Also was ich gerade schon sagte, ein Händler, der Produkte zur Verfügung stellt. Also du hast einen riesen Katalog, du suchst einen Stuhl und gehst durch 2000 unterschiedliche Stühle, bis du eben den hast, wo du denkst, ja gut, Farbe oder so, ne, das passt ganz gut zu mir. Hin zu einer Designmarke, die viel mehr tut, nämlich Geschmack prägt. Also eine klare Kuration, die wie gesagt die Kundinnen an die Hand nimmt und ihnen hilft, ihre Persönlichkeit sehr geschmackvoll darzustellen. Und da, also unsere Zielsetzung ist eben auch eine entsprechende Kundin anzusprechen, ne? Also jemand, der oder die sich für Design interessiert und die eben großes Interesse daran hat, ein Zuhause zu gestalten, was zu ihr, zu ihm passt und was aber auch einen gewissen Designanspruch hat. Und da eben die Möglichkeit zu geben und sowas ein bisschen vorzukuratieren, sei es mit der eigenen West Wing Collection, wo wir natürlich unsere KundInnen auch gut kennen und so ein bisschen auch wissen, das ist die Richtung, oder auch mit unseren Third-Party-Brands, die ganz klar kuratiert sind für unsere Zielgruppe.
Okay, auf die West Wing Collection gehen wir später noch ein. Früher war West Wing ja eher ein Shopping-Club, vor allem mit Daily Deals und täglich wechselnden Sales. Heute sagt ihr, es geht euch nicht mehr nur ums Verkaufen, sondern um echte Erlebnisse. Was hat sich da bei euch verändert?
Ja, also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade sagte, ne? Also es geht nicht darum, irgendwelche Produkte an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, sondern es geht wirklich darum, also Erlebnisse zu schaffen, ist im Zuhause, ne, oder da zu sein, wo diese Erlebnisse stattfinden mit den richtigen Produkten, die langlebig sind, die eine Qualität haben, die einen Designanspruch haben, ne, also wirklich hin zu einer Kuration und einer Geschmackssicherheit für unsere Kundinnen versus jeden Tag neuer Sale, neuer, ne, also wirklich hin zu einer Qualität versus einer Quantität auch.
Okay, die Kampagne, die so ein bisschen das geändert hat bei euch, war ja Live Beautiful, glaube ich, 2023. Damals habt ihr auch das komplette visuelle Erscheinungsbild der Marke verändert. Warum war diese Entscheidung wichtig?
Ja, genau. Also Live Beautiful ist mehr als eine Kampagne, ne? Also wir haben zu dem Zeitpunkt war West Wing über 11 Jahre zu so einer Love Brand gewachsen. Und keiner wusste so richtig, warum. Also man konnte sich so denken und irgendwie, ne, es funktionierte gut, aber keiner hat es so richtig definiert. Und es ging wirklich dann darum, dass einfach das, was da ist, einmal zu destillieren, auf die Basis und auf der Basis aufbauend richtig zu kommunizieren. Wir haben dann einen riesen Brand-Exercise gemacht, was ehrlich gesagt total schön war, weil es war nicht, oh, wir setzen uns jetzt hin und erfinden was, wo kommt diese Marke her und jetzt ist hier eine Mission, eine Vision und so weiter, sondern wir mussten wirklich uns einfach nur anschauen, was da ist, ne? Also West Wing ist eine Marke, die ist gegründet aus einer Idee heraus und das einfach runterschreiben und auf der Basis dann sagen, wen wollen wir denn damit überhaupt erreichen? Also wer ist denn unsere Zielgruppe? Auch da einfach ein bisschen klarer reingehen. Und dann, und das ist die Krux, finde ich, das ist das, was natürlich das Schwerste ist und was viele Marken meines Erachtens nach dann vergessen zu machen, auf der Basis dafür zu sorgen, dass nicht nur wir das wissen, als Westwing, als Mitarbeitende, sondern dass auch der Konsument das sieht. Also dann haben wir das genommen und diese strategische Basis, um unsere ganze Visualität darauf umzubauen. Also da sind wir nicht einfach hingegangen und haben gesagt, oh, es muss irgendwie ein bisschen besser aussehen, sondern wir haben gesagt, okay, wen wollen wir erreichen? Wie erreichen wir? Was sind die Punkte, die relevant haben? Und wie sieht das dann aus? Und daraufhin haben wir dann eben die komplette Bildsprache überarbeitet. Wir haben die unsere komplette CI-Logo überarbeitet, Tone of Voice überarbeitet und daraus ist dann Live Beautiful entstanden, der Launch unserer komplett neuen Visualität und natürlich auch des neuen Businessmodells ein bisschen weg von den Daily Sales hin zu der Design Brand.
Jetzt war Westwing ja lange rein digital und heute gibt es, ich glaube, 10 Stores in ganz Deutschland. Unter anderem ganz frisch hat einer in Frankfurt eröffnet, hier in meiner Heimatstadt. Außerdem habt ihr Stores in Kopenhagen und Paris. Was verändert sich denn, wenn Kundinnen die Marke nicht mehr nur online sehen, sondern auch physisch erleben können?
Ja, also es ist natürlich für uns einmal total wichtig, genau was du sagst, dieses Erleben. Ne? Mhm. Also wir sprechen über Produkte, die du im Idealfall, wie gesagt, ganz lange zu Hause hast, die eine gewisse Qualität haben und wir haben diesen Qualitätsanspruch, also die Produkte haben auch diese Qualität und da ist es natürlich insofern wichtig, das vielleicht auch mal anfassen zu können, das mal sehen zu können, eine persönliche Beratung zu bekommen. Einfach dieses sehr persönliche, echte spielt eine große Rolle. Die Marke wirklich zu erleben, wie riecht's denn in so einem Store, wie wird man begrüßt, wie sitzt sich's auf so einem Sofa und wie fasst sich's an und was gehört alles dazu, zu dieser Welt Westwing. Ne? Also dieses ist ja eine komplette Welt, die wir da bauen. Und dafür ist es total hilfreich, auch die Kunden kennenzulernen. Ne? Also auch wir Mitarbeitende von Westwing sind in den Stores und arbeiten da von time to time. Ne? Also auch einfach so diesen direkten Kontakt zu haben, ist auch unabhängig davon, dass es gut ist für den Kunden, das Produkt zu erleben. Für uns ist es auch gut, den Kunden, die Kundin zu erleben. Und aus Kommunikationssicht ist es natürlich noch eine Ebene mehr. Ne? Also wenn du als Marke wir wollen konsistent kommunizieren. Ne? Also es muss ein klares Bild davon geben, wer ist Westwing. Wir haben eine Meinung, wir haben einen Stil und diesen Stil und diese Meinung, desto mehr Kanäle du hast, über die du kommunizierst, und ein Store ist auch ein Channel am Ende des Tages, desto klarer musst du in deinen Entscheidungen sein. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ah ja, in Frankfurt machen wir mal so und in Berlin so und auf Social Media passiert jetzt Folgendes und eine Out-of-Home-Kampagne sieht so aus, sondern das alles zusammenzuführen ist unheimlich spannend. Und dafür ist aber auch natürlich total wichtig, eben, dass diese klare Meinung und dieses klare Bild der Marke auch vorhanden ist.
Okay, ja, auf das Zusammenführen kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Thema persönliche Begegnungen. Ich habe in Mailand dieses Jahr, habe ich nach euch Ausschau gehalten, aber da wart ihr nicht zu finden. Ich glaube, 2024 seid ihr erstmals beim Salone gewesen.
Ja.
Dieses Jahr habt ihr euch bewusst dagegen entschieden. Warum?
Also, wir waren schon da, aber als mit unserem Social Media Team. Wir haben Content produziert, wir haben junge, interessante Designer, Designerinnen gefeatured, haben Trends gezeigt. Wir als Westwing haben uns genau bewusst dagegen entschieden, vor Ort zu sein. Erstens, weil wir jetzt auch nicht dieses eine Produkt haben, was wir gelauncht haben. Ne? Also der Salone ist ein Moment, wo man neues Produkt zeigt, nicht eins, was es schon gibt. Ne? 2024 war es das Wolke-Sofa, das haben wir da zum allerersten Mal gezeigt und es ging rund um dieses Sofa. Das hatten wir in der Form nicht. Und ich finde auch, Mailand ist ein Ort, der Salon ist immer mehr natürlich kommerzialisiert worden. Ich war auch persönlich da natürlich, wenn du dann kannst du in die H&M-Showrooms gehen und so weiter und so fort, guckst dir alles an. Aber der Kern vom Salone oder der Week, der Design Week, ist für mich Trends, junge Designer, Innovation. Und ich sehe unsere Rolle als Westwing da tatsächlich eher als Supporter. Mhm. Als wir haben 8,6 Millionen FollowerInnen auf Instagram alleine. Ne? Wir sprechen jetzt nicht über YouTube und TikTok. Wir haben die Möglichkeit, auf der einen Seite zu zeigen, was sind die Trends, und auf der anderen Seite auch jungen Designern und Designerinnen eine gewisse Plattform, ein Publikum zu bieten. Das finde ich viel, viel interessanter, als Facilitator da zu sein, als kommerzielle Marke, die da sich irgendwie einen Raum kauft für sehr viel Geld und einmal Hallo sagt. Da finde ich, unsere Rolle sehe ich da tatsächlich nicht so sehr.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt fast 9 Millionen Follower auf Instagram. Also da passiert ja fast noch mehr als bei den physischen Begegnungen, kann man sagen. Und auch da kann man eben eine Marke richtig erleben. Wie wichtig ist Social Media tatsächlich für eure komplette Markenstrategie?
Social Media spielt für uns natürlich eine sehr große Rolle. Eben aufgrund der Reichweite, die wir haben, ne? Fast 9 Millionen auf Instagram, alle Kanäle zusammen haben wir über 10 Millionen Follower in europaweit. Und wir haben auch eine sehr engagierte Community. Entsprechend ist das für uns ein owned und earned Reach, den wir nutzen. Wir haben also unsere Strategie tatsächlich auch so umgestellt, dass wir Social ins Zentrum stellen, unserer Kommunikation. Was bedeutet das? Dass wir nicht als Beispiel uns eine Kampagne überlegen und dann sagen, ah ja, und dann kommt das Social Media Team und dreht noch ein bisschen behind the scenes oder so, sondern dass wir tatsächlich aus Social heraus denken. Mhm. Also, wie ist die Relevanz für Social Media als allererstes? Weil Social Media mehr ist als nur ein Kanal. Ne? Das ist eine Art, wie wir alle leben, wie wir kommunizieren. Es ist Entertainment versus ich gucke mir ein paar Bilder an. Ne? Und das sozusagen als Zentrum zu nehmen und daraus heraus dieses Ökosystem an Kanälen, die wir haben, zu bespielen. Darum geht's eigentlich. Und ist natürlich auch sehr schnelllebig. Also das ist auch nichts, was du irgendwie in der Jahresstrategie planst und dann ein Jahr später guckst du dir mal an, wie es denn gelaufen ist. Wir gucken uns das tatsächlich on a daily basis an und wir adaptieren entsprechend. Okay. So haben wir zum Beispiel gesehen, dass bestimmte Produktformate bei uns sehr, sehr, sehr gut funktionieren haben darauf aufbauend weitere Formate entwickelt. Also wir haben ein Asset zum Beispiel, das hat mittlerweile über YouTube Shorts und Instagram 33 Millionen organische Views.
Okay, wow.
Mhm. Also organisch bedeutet kein Paid dahinter. Das sind Leute, die haben sich das angeschaut, die haben es geteilt, die wollten das von sich aus anschauen. 33 Millionen.
Ich Wahnsinn, finde das Wahnsinn.
Eine wahnsinnige Zahl. Und das war ein Produktreel, ne? Das war nicht irgendein Funny, wir sind irgendwo draufgesprungen und haben irgendwie ein lustiges Meme gemacht, weil es gerade ein Trend ist. Davon halte ich sowieso gerne ein bisschen Abstand, sondern es war ein produktfokussiertes Reel. In dem Fall ging es um eine Vase. Und das schauen wir uns natürlich an und sagen, okay, wie können wir daraus mehr machen? Weil am Ende des Tages haben wir diese große Reichweite, aber unsere Zielsetzung ist es natürlich nicht, nur zu entertainen, sondern am Ende des Tages wollen wir unsere Produkte zeigen und wir wollen auch verkaufen. Ne? Also wir müssen die Teile, die wir zeigen, natürlich im Idealfall sehen die Leute das, verknüpfen es mit West Wing und landen bei uns auf dem Shop.
Klar. Ihr arbeitet ja auch auf Social Media viel mit Creators zusammen und Interior Influencern. Nach welchen Kriterien wählt ihr die aus und welche Rolle spielen die bei euch?
Also wir haben da verschiedene Kategorien, Tiers. Wir haben klassische Influencer, wir haben Creator, wir haben Tastemaker. Also wir haben dann relativ großes Ökosystem, was auch verzweigt und durchdacht ist und verschiedene Zielsetzungen hat. Ne? Also Influencer-Marketing ganz klassisch, da arbeiten wir mit Leuten zusammen, die zu unseren Werten passen, die zu unserer Marke passen. Das ist natürlich wichtig, ne? Also die eben auch dieses Live Beautiful darstellen können. Und da geht es viel um Reichweite, um das Erreichen von deren Zielgruppe. Ne? Also wir müssen natürlich auch raus aus unserem eigenen Sud hin auch zu anderen Zielgruppen, weil es gibt tatsächlich immer noch relativ viele Leute, die West Wing nicht kennen. Man glaubt es kaum, weil in der eigenen Bubble kennen das immer alle. Aber außerhalb der eigenen Bubble muss man sagen, ist unsere Brand Awareness immer noch hat immer noch sehr viel Luft nach oben. Und da ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Dann haben wir unsere Creator, das sind kleinere Profile, die wirklich das Produkt zeigen, wie es zu Hause ist und wirklich mehr in diese Produktinszenierung reingehen. Und dann haben wir Tastemaker, und das können noch kleinere, das können wirklich Mikro-Profile sein, also die können teilweise nur 2000 FollowerInnen haben. Und da sind wir, die sind sehr stark kuratiert. Das sind Meinungsmacher in verschiedenen Städten, in verschiedenen Bubbles, die eben da eine gewisse Autorität haben. Und das sind tatsächlich Leute, die uns bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm hatten. Die sind sehr, sehr spitz teilweise auch. Aber die suchen wir einmal dafür aus, dass wir eben, davon haben wir mehrere, und die dann wiederum zu ihrer Community sprechen. Und auf der anderen Seite produzieren die auch Content für uns. Das heißt, in ihrem Look and Feel, ne, sind die Autoritäten aus diesen Bereichen, die wiederum das Thema Geschmack und an die Hand nehmen ein bisschen, für uns kommunizieren und die dann entsprechend in ihrem Zuhause, in der Art und Weise, wie sie leben, und das kann dann eben auch mal ein WG-Zimmer sein, das ist nicht jetzt immer ein VIP-Townhouse in London, zeigen, wie sie unsere Produkte da inszenieren. Und die Assets, der Content, der da entsteht, den nutzen wir tatsächlich auch sowohl für unsere Homepage als auch für die Kommunikation.
Und wie international seid ihr da unterwegs und wie viel findet in Deutschland statt?
Also prozentual ist Dach immer noch unser größter Markt. Aber gerade was diese Tastemaker, aber im Prinzip eigentlich bei allen Influencern, haben wir tatsächlich europaweit in fast allen unserer Märkten haben wir Profile, die da entsprechend für uns kommunizieren.
Okay. Du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, die West Wing Collection. Das ist eure eigene Kollektion, eure eigene Marke. Die gibt's seit 2018, glaube ich, schon. Ist ein zentraler Bestandteil eures Geschäfts. Was kann so eine eigene Kollektion für die Marke leisten, was externe Brands nicht leisten können?
Also rein, wenn man über Brand Image geht, ist es natürlich eine gewisse Designautorität, ne? Also, und das ist auch total wichtig. Wir haben hier ein Design-Team sitzen. Wir haben eine Creative-Direktorin, die sitzt hier, die macht die Kollektion. Ne? Das ist nicht, da ruft nicht jemand in China an und sagt, hier, guck mal, und dann kommt, ne? Also Qualität spielt eine Riesenrolle, und eben dieses Design-Team spielt auch eine große Rolle, einfach für uns als Positionierung, als Design-Brand. Dementsprechend ist das für uns natürlich total wichtig. Es ist auch der Moment, wo wir auch Trends erschaffen können, wo wir wirklich Trendprodukte kreieren können, wo Marketing und Brand auch eng, also oder Produkt eng zusammenarbeiten können. Ne? Also wir können auch, wir arbeiten sehr eng, wir sprechen sehr viel, wir können Produkte definieren, die wir glauben, die für den Markt wichtig sind und die auch in der Kommunikation gut funktionieren können. Das machen wir ganz eng mit dem Design-Team. Versus Third-Party-Brands, wo wir natürlich eine Kuration machen im Rahmen des Einkaufs, welche Produkte zeigen wir, welche Produkte nehmen wir auf die Plattform, aber wo unser kreativer Spielraum natürlich ein wesentlich kleinerer ist in der Kommunikation. Und entsprechend ist die West Wing Collection wirklich der Backbone von West Wing. Also es ist das, was uns als Marke auch am stärksten darstellt. Und wie vorhin schon gesagt, weg von einem klassischen Retailer, von einem Händler hin zu einer Designbrand.
Jetzt verkauft West Wing ja nicht nur Produkte, sondern mit dem Design Service bietet ihr auch eine Einrichtungsberatung an. Wie verändert denn so ein Service die Beziehung zwischen Marke und KundInnen?
Ja, das ist auch total wichtig und zahlt darauf ein, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eben als Marke West Wing die Kunden an die Hand nehmen wollen und einen echten Support geben. Ne? Also es geht nicht darum, einfach nur Produkte in diese Welt zu schicken, sondern die Kundinnen zu verstehen und ihm die Möglichkeit zu geben, ihr Zuhause so einzurichten, dass es super geschmackvoll ist, aber ihr oder ihm selbst entspricht.
Das heißt, ihr kommt wirklich zu den Leuten auch nach Hause ins Wohnzimmer?
Teilweise ja. Also es gibt verschiedene Pakete im Design-Service, die man buchen kann. Mhm. In dem Premium-Paket ist es tatsächlich so, dass jemand nach Hause kommt. Ansonsten ist es eine sehr persönliche Beratung. Also es ist eine Videoberatung. Es ist, da sind schon die lustigsten Geschichten, habe ich da schon gehört, von persönlichen Geschichten, die da kommen. Es ist eine Videoberatung und dann ist es, dann wird ein 3D-Konzept erstellt auf Basis dessen. Das heißt, der Kunde, die Kundin, schickt Bilder, schickt einen Floorplan und auf Basis dessen wird dann ein Raumplan erstellt mit Vorschlägen. Aber wie gesagt, in diesem Premium-Paket ist es sogar auch so, dass jemand zu dir nach Hause kommen kann, ja.
Und was sind das für Leute, die so typischerweise so einen Design-Service buchen? Sind die gerade neu eingezogen?
Da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten. Also ja, es sind Leute, die gerade umgezogen sind. Es sind Leute, die berufstätig beruflich sehr eingebunden sind und entsprechend eben Support brauchen. Wir haben schon Geschichten von Scheidungsfällen gehört. Also es sind da sehr, sehr viele persönliche Geschichten. Aber es sind auch Problemfälle im Sinne von, ich habe hier so eine Kruschelecke oder mein Büro, mein Homeoffice. Ne? Also jeder kennt diese klassischen, der kleine Flur, der kleine Balkon, das ist eben auch das, wo einfach die Expertise der Designerinnen, der Innenarchitektinnen einfach sehr, sehr hilfreich sein kann. Mhm.
Eine ganz wichtige Rolle bei euch spielen ja auch die Kooperationen, die ihr eingeht. Es waren im letzten Jahr ganz unterschiedliche. Ich persönlich fand voll spannend Crosby Studios und Harry Nureef. Mit Gubi habt ihr eine Kooperation, mit Deda, mit Meißen. Was verbindet all diese Partnerschaften und welche Rolle spielen sie für eure Markenidentität?
Also um einmal über Crosby, Harry Nureef zu sprechen, es war so die größte Kollaboration, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und das ist tatsächlich natürlich für uns auch total wichtig, eben für Design Authority, ne? Also ganz klar hinzugehen und mit jemandem zu arbeiten, der eine solche Designautorität hat und entsprechend mit ihm in dem Falle eine Kollektion zu entwickeln. Also er hat dann ganz eng mit unserer Designdirektorin zusammengearbeitet und eine Kollektion zu entwickeln, ist für uns einfach wirklich total wichtig, um eben ganz klar zu kommunizieren, wir sind eine Designbrand. Und da war das sehr, sehr hilfreich, ne? Also sei es über die Presse oder sei es über die Veranstaltung und über alles, was wir gemeinsam mit ihm gemacht haben, da haben wir eine ganz klare Positionierung gehabt.
Und nach welchen Kriterien wählt ihr generell eure Kooperationspartner aus?
Ja, das ist tatsächlich eine Designautorität. Also das sind Leute, die in ihrem Bereich wirklich etwas erreicht haben und etwas zu sagen haben und die entsprechend entweder uns ergänzen, also das, was wir machen, ergänzen, uns etwas dazugeben, eine neue Zielgruppe oder eben einen frischen Blick auf die Dinge, finde ich auch wichtig, dass man nicht immer nur in seinen eigenen Süppchen rührt. Ne? Wir sitzen hier in München und ne, dann kann man auch mal bestimmte Teile funktionieren sehr gut und dann macht man die eben nochmal und nochmal, ne? Und sondern dass man da so auch einfach mal so den Kopf durchgepustet bekommt und sagt, ach ja, krass, nee, so geht's ja auch. Mhm. Ne? Also wirklich frisch bleiben, eine Relevanz in der Design-Zielgruppe auch zu behalten. Das kann auch anstrengend sein. Ne? Also es ist natürlich bequemer, irgendwie in seiner eigenen Suppe zu rühren, aber das ist wie mit dem Älterwerden. Man muss immer am Trend bleiben. Man muss mit den jungen Leuten reden. Man muss verstehen, was geht denn da draußen eigentlich ab, ne? Und das machen wir deswegen auch die Tastemaker. Wir wollen frisch in der Birne bleiben. Und dafür helfen die uns natürlich sehr.
Und hast du persönlich eine Lieblingskooperation aus der letzten Zeit?
Die kommt noch.
Okay, sind wir gespannt.
Ich kann da leider nichts verraten, aber die kommt noch. Aber Harry Nureef war schon toll. Es war wild. Das war auch anstrengend. Das war auch crazy from time to time, muss man auch ehrlich sagen. Aber es war schon auch super cool. Mhm. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war wahnsinnig, ja, wahnsinnig interessant, mit Harry auch eng zusammenzuarbeiten, sowohl in der Kollektion als auch in der Kampagne. einfach Dinge anders denken. Das war schon cool. Mhm. Aber ich mochte auch, was wir mit Deda gemacht haben. Mhm. Ich habe hier links neben mir auch den Bobby-Stuhl, den es leider nicht mehr zu kaufen gibt. Ich bin umgezogen, ich wollte ihn kaufen, es gibt ihn nicht mehr. Mhm. Mit dem Deda-Fabric, das war auch toll. Die Kollaboration war eine ganz andere. Die haben unsere bestehenden, wir haben ein paar Teile aus der bestehenden Kollektion genommen und haben sie mit Deda-Stoffen bespannt. Das heißt, da ging es nicht um Design, sondern da ging es ganz klar um Qualität. Und das hat auch, also es war auch toll. Und wie gesagt, da passieren jetzt noch ganz, ganz aufregende Dinge, auf die ich mich auch sehr freue.
Super, sind wir gespannt. Kooperationen, Social Media, Kampagnen, Stores, das sind, oder eure eigene Kollektion, das sind ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Touchpoints. Wie schafft ihr es da, konsistent zu bleiben?
Entscheidungen treffen. Also klar, wir haben Guidelines und so. Ich weiß nicht, wie oft sich die Leute die Guidelines angucken. Also es war wichtig, ne, dieses Brand-Exercise, was wir vor 2,5 Jahren gemacht haben, war wichtig, um die Basis zu setzen, ne, dass wir auf der Basis haben wir Guidelines erstellt. Die sind auch da und die können sich die Leute auch angucken. Mittlerweile, glaube ich, ist es schon durch eine sehr konsistente Kommunikation über einen gewissen Zeitraum ist es auch schon gelernt und gelebt. Aber das Wichtigste ist, Entscheidungen zu treffen und Nein zu sagen. Und so schafft man eine gewisse Konsistenz. Und da einfach auch sehr strikt zu sein. Ich bin da auch manchmal nicht die beliebteste, glaube ich. Oh Gott, jetzt müssen wir es noch Lydia zeigen. Weil ich eben auch sehr oft sage, das machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Also da, und das ist Konsistenz. Und es ist, das eine ist, wie gesagt, die Richtung vorzugeben und das andere ist, zu ganz vielen Sachen zu sagen, machen wir nicht. Ja, okay. Und auch das ist nicht immer bequem.
Oh, das kann ich mir vorstellen. wir sind schon fast am Ende angekommen. Wahnsinn, die Zeit rennt. Wenn du nach vorne schaust, was wird aus deiner Sicht den Unterschied machen zwischen starken und austauschbaren D2C-Marken?
Also in den letzten Jahren haben wir sehr stark an unserer Visualität gearbeitet und ich bin auch super froh, dass wir das gemacht haben und jetzt da sind, wo wir sind, weil going forward wird Content nicht mehr der Differentiator sein. Ne? Wir sind in Zeiten von AI, jedes Content-Piece kann mehr oder weniger kopiert werden. Mhm. Da die Kuration spielt eine Rolle, also das Thema, man kann es ja schon fast nicht mehr hören, aber das Thema Geschmack spielt eine große Rolle, Entscheidungen treffen spielt eine große Rolle, also nicht alles annehmen, was da kommt, aber trotzdem wird Content auf einem sehr hohen Niveau auch bei Fast Furniture Brands sein. Das heißt, das, was am Ende den Unterschied macht, ist die Marke, eine starke Marke zu sein und da auch eine starke Expertise zu haben. Also diesen Geschmack, eine Haltung zu haben zu Dingen, wie es gerade schon gesagt, Entscheidung zu Dingen Nein zu sagen und da ganz weit nach vorne und auch sich immer wieder zu verändern. Die Zeit, wie ich es eben über Social Media gesagt habe, die Zeiten, wo ich einen Jahresplan gemacht habe und dann nächstes Jahr den nächsten Jahresplan, die sind vorbei. Man gibt eine Richtung vor und dann adjustiert man on a daily basis eigentlich. Also starke Marke, Haltung, Entscheidungen treffen und einen Geschmack haben.
Mhm. Du hast es gerade angesprochen, KI. Welche Rolle spielt das bei euch im Unternehmen?
Ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also es ist zu negieren wäre fahrlässig. Auf der einen Seite spielt es eine Rolle, um Effizienzen zu schaffen, schneller zu werden, Raum zu schaffen für Themen, indem man eben andere Themen, die viel Zeit eingenommen haben, schneller abhaken kann. Aber auch in der Content-Generierung spielt es natürlich eine Rolle. Ne? Also wir machen ja nicht nur Kampagnen oder Social Media, wenn man auf unsere Seite geht, jedes PDP, also Product Detail Page, jeder Freisteller, es wird ja alles produziert, es wird alles fotografiert und so Mood-Images und so weiter und so fort. Und da schauen wir uns natürlich ganz genau an. Also wir machen schon sehr, sehr viel mit KI da. Momentan ist es mainly Enhancement, das heißt, wir fotografieren und machen dann vielleicht einen sonnigen Hintergrund statt herbstlichem Hintergrund oder so. Ne? Also wir ändern so ein paar Sachen oder Schatten und so weiter und so fort. Und going forward wird es aber noch mehr werden. Aber vor allem bei On-Site-Mood-Bildern, wo man wirklich sagt, da können wir einfach dafür sorgen, dass zum Beispiel 100% unserer Produkte Moodbilder auf der Seite haben. Das haben wir aktuell nicht. Aktuell haben, glaube ich, 60% unserer Produkte ein Moodbild. Ne? Das gibt uns natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, da mehr zu machen. Wenn wir in die klassische Kommunikation gehen, also Social Media und auch Kampagnenkommunikation, werden wir AI nutzen, wenn es zum Konzept passt. Aber die Emotionalität, die wir durch Wahrhaftigkeit bekommen, die werden wir nach wie vor auch über ganz klassische Produktionen und Kampagnenexekutionen steuern. Mhm. Wie es sich weiterentwickelt in den nächsten Monaten, Jahren, das muss man am Ball bleiben.
Mhm. Ja, Authentizität ist ein wichtiges Thema bei euch, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ja.
Ja.
Eine allerletzte Frage habe ich sogar noch zum Abschluss. Welche Westwing-Kampagne dich am stolzesten macht? Persönlich.
Also ich würde sagen, es ist nicht eine Kampagne. Das, was mich wirklich stolz macht, ist diese ganze Repositionierung, die wir seit 23 gemacht haben. Also hin von diesem theoretischen, ah ja, okay, das ist jetzt unsere Zielgruppe, aha, und das mögen die und so und dafür so wollen wir stehen, hinzu und so sieht's jetzt aus. Und das konsistent über einen relativ langen Zeitraum jetzt schon, das macht mich wirklich stolz, weil da geht's nicht nur darum, eine Vision zu haben, sondern das ist so viel mehr, ne? Diese Vision ins Unternehmen zu tragen, die Strukturen dafür zu schaffen, die Prozesse dafür zu schaffen. Das war ja ein ganz anderes Unternehmen, was ganz anders funktioniert hat, die richtigen Leute dafür zu haben. Und also da bin ich und da sind wir als Team auch sehr, sehr stolz drauf, dass das tatsächlich so funktioniert hat. Weil das ist zum Beispiel etwas, das funktioniert nur mit Leuten. Mhm. KI kann dich unterstützen, wenn du es richtig nutzt, aber die Seele dahinter, das so durchzuziehen und so konsistent zu machen, dafür brauchst du die richtigen Leute.
Ich finde, das war ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Lydia, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Das war der Design Perspectives Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo. Und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns gerne an podcast@gdc.de. Bis bald!